Einer der Punkte in unserem Gespräch waren Blindspots im Management. Was muss ich vorgeben und wo kann ich Freiheiten lassen, um meine Digitalisierungsstrategie zum Erfolg zu führen? Wir haben uns die Frage gestellt, was die Implementierung einer klassischen IT-Tool-Landschaft mit Asbest-Tests im Bestand zu tun haben. Und wir haben darüber gesprochen, was wir mindestens an Daten brauchen, damit wir perspektivisch Mehrwerte aus KI und meinem Digital Twin herausziehen können.
Think Project Podcast. Think Project Podcast.
Hi André, willkommen.
Hallo Max.
Kurze Einführung für die Zuhörer. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin André Friedel. Ich bin Architekt. Ich bin bei Dresden Sommer für das Thema Digitalisierung der Bauindustrie mit BIM zuständig und zwar hier für den Bereich International.
Sehr cool. Ich hatte mir deine Vita ein bisschen durchgelesen und du arbeitest seit vielen Jahren in internationalen Projekten und Programmen rund um BIM, Digital Twin und Datenmanagement und hast in den ganzen Jahren aus erster Hand miterleben können, wie sich diese Branche von wir müssen ein Modell liefern auf IFC-Basis hin zu ein Modell ist für mich durchaus die Entscheidungsgrundlage über den gesamten Asset-Lebenszyklus. Erste Frage zum Warmwerden. Wann hast du persönlich gemerkt, Digitalisierung ist überhaupt keine Toolfrage?
Persönlich mit der Zeit, relativ zu Beginn. Ich habe mit BIM begonnen, damals in meinem alten Büro, in dem ich gearbeitet hatte, Albert Speer. Und dort hatten wir mit BIM begonnen. Und ja, wie alle, die mit der Methode aus Planersicht beginnen, ist natürlich erstmal das Tool, das Autorentool das Wichtige, dann die Modelle zu erstellen. Wie erstelle ich die Modelle? Ja, der Change, das war das, was uns erstmal damals beschäftigt hatte. Dann war es aber so, dass wir dann auch sehr schnell in Live-Projekte gegangen sind. Also wir haben da nicht lange rumexperimentiert an irgendwelchen Mockups, sondern haben ein konkretes Projekt uns ausgesucht, an dem wir dann auch BIM verprobt haben. Ein Live-Projekt auch und das dann auch als erhöhter Schwierigkeitsgrad damals direkt im internationalen Kontext, heißt mit internationalen Partnern. Und das bedeutet damals auch, Datenaustausch über dem Fall, was damals haben wir zum Teil noch RVTs hin und her geschickt und eben auch Planungsbesprechungen über Videokonferenz. Und das war lange vor Corona und Teams und SharePoint und was wir heute alles haben. Und so war natürlich, wie gesagt, am Anfang das Tool im Vordergrund, dann der Datenaustausch, also welche Formate schicken wir hin und her, welche Informationen. Und dann relativ schnell haben wir gemerkt, okay, es reicht nicht, sondern wir brauchen eben auch eine Plattform, wo dokumentiert ist, wo man alte Datenstände darauf zurückgreifen kann und so weiter. Und so öffnet sich halt der Blickwinkel und das, mit dem man sich beschäftigt und die Ansprüche steigen eben auch.
Das heißt, zu der Zeit, wenn ich es ein bisschen runterbreche, habt ihr Einzeldateien ausgetauscht, im Idealfall über ein SharePoint oder über andere Wege.
Richtig.
Und ihr hattet ganz in dieser frühen Phase faktisch keine vernetzten Daten im BIM, geschweige denn irgendwelche Asset-Projektdaten. Und ich vermute auch eine sehr fragmentierte Tool- und Softwarelandschaft, wo Entscheidungen eigentlich super schwer zu fällen sind. Und vermutlich auch, wo Mehraufwände bei der Nacharbeit oder zur Nacharbeit führen können. Frage in dem Kontext, was ist aus deiner Sicht das größte Risiko bei dieser Tool-Fragmentierung, speziell für Entscheider?
Also, ich möchte jetzt nicht alles so schlecht reden, was damals war. Ich meine, das waren die Beginne und das ist viele, viele Jahre her. Und wir haben auch relativ schnell dann die richtigen und sinnvollen Tools dann auch eingesetzt, um eben diese Fragmentierung zu verhindern. Aber um deine Frage zu beantworten, also grundsätzlich in der heutigen Sicht, in der heutigen Rolle als Digitalisierungspartner für unsere Kunden, grundsätzlich stehen wir schon für Open BIM. Das bedeutet schon, dass wir unterstützen, dass die Projektbeteiligten sich eben mit offenen Datenformaten austauschen. Das Wesentliche ist eben, die vorhandenen Daten eben sinnvoll auszutauschen, nachvollziehbar auszutauschen und Daten zu Informationen zu aggregieren. Und die Tool-Fragmentierung geht ja auch mit einer Silo-Fragmentierung einher. Ne? Und wir haben immer noch auch in der Planungslandschaft das Mindset zum Teil, und das wird auch nicht besser durch das Thema HOI und Leistungsphasen und so weiter. Wer schuldet was, wann? Ja. Und da einen kontinuierlichen Datenfluss reinzukriegen und auch dafür zu sorgen, dass die Leute auch daran teilnehmen, diese Daten, diese Fragmentierung zu lösen und eben zusammenzuarbeiten. Das ist eine der großen Aufgaben. gibt viele interessante Aspekte hier. Integrierte Projektabwicklung ist ja eines davon, die auch versucht, organisatorisch und vertraglich das Thema anzugehen. Aber das sind die Ansätze, um Fragmentierung eben zu minimieren und zu verhindern auch. Ja.
Wenn du sagst, damals bei einem internationalen Projekt, kannst du mir eine grobe Einschätzung geben, welche Zeit wir sprechen? Also damals vor 5 Jahren Corona oder wir reden von 10, 15 Jahren?
Nee, das war das 2012, meine ich. Okay. Ja, da haben wir damit begonnen und das war ein gutes Projekt und es ist auch im Schluss, also damals die Herausforderung oder die eingesetzte Zielvorstellung war schon, ein Revit-File zu übergeben, in dem alles drin ist. Also alle Planansichten, die Renderings, was halt so brauchst, das muss man sagen, es war ein Projekt Middle East. Das heißt, es war keine Leistungsphase 5 gefordert, sondern es war so eine 3+, ne, mit Typicals und so weiter. Das ist uns aber auch gelungen und das war auch gut. Und war ein tolles erstes Projekt und es ist schon witzig. Eine Sache, die heute absolut nicht denkbar ist, auch nicht sinnvoll ist, eine Datei, in der alles drin ist.
Ja. Ja, 2012 ich war ja auch die Zeit, wo so BIM eigentlich als Inbegriff für das eine zentrale Modell stand. Ne? Das war so die Definition zu der Zeit.
Das war die Idee damals, richtig, ja.
Jetzt so gute 15, 16 Jahre später, gerade wenn es Richtung Entscheiderebene geht. Also lass mich mal so formulieren, Middle East geht ja relativ stark top-down und wird gesagt, wir wollen das bauen, dann wird vorgegeben, wie das gemacht werden soll und dann wird faktisch das ganze Arbeitssystem ringsherum darum organisiert. Wenn ich jetzt mal auf Europa reflektiere oder auch gerade auf Deutschland, sieht das ja doch leicht anders aus. Dann ist ja oft so, dass Planungsbüros vielleicht gerne schon sogar mit BIM arbeiten würden, das aber von Auftraggeberseite nicht zwingend kommt. Und irgendwo in dieser Gemengelage auch mit HAI und ähnlichen Konstrukten, die uns nicht zwingend hilfreich sind, digital zu arbeiten, liegt es ja ganz oft auf Management-Ebene und auf Entscheiderebene zu sagen, hey, das oder jenes würde mir total helfen, wenn ich die Daten besser übergeben kann, effizientere Gestaltung oder ähnliche Sachen. Auf den Punkt würde ich gerne eingehen, wo siehst du heute, 2026, Blindspots auf Management-Ebene, wenn wir über genau diese Digitalisierung, diesen Datenaustausch sprechen?
Also ich würde das vielleicht gerne von zwei Seiten betrachten. Einmal Blindspots auf der Auftraggeberseite, weil du es gerade adressiert hast. Ja, also wir führen auch heute noch die Diskussion, dass der Auftraggeber sagt, es ist mir egal, wie ihr das Projekt macht, ihr schuldet mir ein mangelfreies Objekt am Ende des Tages, ja. Und ob ihr das zu Fuß auf Papier macht oder in BIM, ist mir wurscht. Ja, gibt auch keinen, also auch diese Mythen, dass das sehr viel extra Geld kostet. Man muss ein extra Honorar in die Hand nehmen, wenn man über die eigentliche BIM-Planung und Koordination hinaus weitere Anwendungsfälle umsetzen möchte. Und das sollte man auch tun, weil das ist durchaus sinnvoll, aber das kann man ja sehr gut abwägen. Anyways, gibt es immer noch Auftraggeber, die mit dieser Argumentation kommen. Die Argumentation kann ich aber nur dann fahren, wenn mir Zeit egal ist. Ja? Weil ich verliere eben Zeit und Geld dann später, wenn ich eine unkoordinierte, schlecht gemanagte Planung habe, dann auf der Baustelle und dann läuft ein Projekt auch gerne mal so, wie sie leider auch oft zu oft laufen. Das heißt, der Blindspot da ist einfach diese Ignoranz gegenüber den Möglichkeiten und das auch zu fordern. Viele Planer machen automatisch BIM, ob man es bestellt oder nicht. Das Problem ist ja nicht nur, dass ein Planer jetzt ein BIM-Modell macht, sondern das Problem ist, dass sie sich koordiniert und organisiert austauschen, Informationen austauschen, um eben gesamtheitlich das Werk voranzutreiben und die Planung voranzutreiben. Und das muss ich dann schon einfordern. Da hilft es nicht, wenn jetzt ein Planer BIM macht oder nicht. Gucken wir jetzt auf die Management-Seite. Da ist es natürlich so, dass das Management, was das Ganze aufsetzen und steuern soll, natürlich zwei Themen hat. Das eine ist die aus der unfassbaren Menge an Informationen, die mir zur Verfügung stehen, die richtigen zu aggregieren zu Informationen, dass ich eben das sehe, was ich brauche. Und eben auf der anderen Seite muss man, also für unsere Projektmanagement-Kollegen auch sagen, die müssen unglaublich viele Regularien, die sich alle paar Monate ändern oder ergänzen, gleichzeitig im Kopf haben, um eben dieses Gesamtprojekt sicher bis zum Ende zu steuern. Das heißt, Blindspot, der ist nicht selbst verschuldet, sondern der ist der Zeit und den Anforderungen, den Regulatoren geschuldet.
Lass es mich ein bisschen provokant zusammenfassen. Das heißt, auf der Auftragnehmerseite besteht die Herausforderung, dass es schwierig ist, in der aktuellen Softwarelandschaft oder mit den aktuellen Anbietern einen Common Sense zum Austauschen, zur Kollaboration zu finden und auf der Auftraggeberseite oftmals noch gar nicht so richtig das Verständnis, was brauche ich, was hilft mir, was bringt mir was und was sind vielleicht Mythen, die mich davor hindern, gewisse Anforderungen zu stellen.
Ja, und auch, also ein Bauherr hat das einzige Interesse, und das ist auch richtig und in Ordnung so, das Interesse des Bauherrn ist es, ich nehme ein Stück Geld in die Hand und will zum Zeitpunkt X ein fertiges Gebäude da haben. Ist jetzt erstmal egal, ob ich das als Investor da hinstelle oder ob das mein eigenes Gebäude ist, was ich dann später auch selber betreibe. Das ist sein Interesse. Und was ich fordere, ist, dass er sagt, okay, ich setze mich trotzdem damit auseinander. Wie kann ich mein Planungsteam, mein Projektteam dabei unterstützen, auch mit Zuckerbrot und Peitsche, das Ziel zu erfüllen? Und da darf ich dann nicht ignorant der Methode gegenüber sein, sondern darf nicht sagen, ja, ist mir egal, wie ihr es macht, sondern vielleicht sollte ich dann doch sagen, okay, ich möchte aber, das gibt Punkte A, B, C, und das betrifft ja nicht nur BIM. Wir haben ja auch andere Themen. Wir haben zum Beispiel das Thema, ich sagte es schon erwähnt, integrierte Projektabwicklung. Wir haben das Thema BIM-Methode, ja. Alles erprobte, sinnvolle Werkzeuge, um eben sicherzustellen, dass ich in Kostentermine Qualitäten, ja, dass ich zum Zeitpunkt X mein Gebäude, so wie ich es mir vorgestellt habe, innerhalb des Budgets oder vielleicht sogar drunter da stehen habe. Und eben nochmal keine Ignoranz gegenüber dieser Verantwortung, das dann auch einzufordern und auch zu forcieren. Das ist ganz wichtig, weil nur so kriegen wir auch die Durchdringung im Markt natürlich hin.
Brauche ich dafür eine Digitalisierungsstrategie? Jetzt mal ungeachtet oder andersrum vielleicht doch differenziert, eine Digitalisierungsstrategie entweder als öffentliche Hand auf regionaler beziehungsweise auch deutschlandweiter Ebene oder eine Digitalisierungsstrategie als Unternehmen, wenn ich eben effizienter bauen will, wenn ich nachhaltiger bauen möchte, beziehungsweise wenn ich insgesamt integrierter planen und bauen möchte.
Ja, ja, sowohl als auch. Also erstmal, ich bin, das sei mir erlaubt zu sagen, ich und viele meiner Kollegen kommen ja eben aus der Praxis, aus dem Bauen und aus der Planung und eben als Vertreter des Auftraggebers mit dem Ziel, das Gebäude ist erstmal unser Ziel oder das Asset, ja, die Immobilie oder das Bauwerk, um es mal, ich will es ja gar nicht auf Hochbau beschränken, reden ja auch Infrastruktur so. Und ich bin kein Freund davon, noch ein Workshop und noch eine Strategie. Ja, also wir wollen loslegen, wir wollen planen, wir wollen bauen, wir wollen da am Ende des Tages ein Ergebnis stehen haben. Und wenn ich jetzt sage, ja, wir brauchen eine Digitalisierungsstrategie, hat das so ein bisschen den Geschmack von, ja, wir setzen uns jetzt erstmal im Arbeitskreis zusammen, überlegen in der reinen Theorie, wie könnte denn was funktionieren? Und das darf es nicht sein. Ich muss einen Fahrplan haben, eine Roadmap. Ich finde, das ist das bessere Wort. Eine klare Roadmap. Mhm, okay. Was ist mein Ziel? Welche Hindernisse kenne ich? Und wie kann ich die beseitigen? Dann eben mit digitalen Tools. Ich glaube, das bessere Ziel, Digitalstrategie, ist so ein bisschen behördlich. Ne? Das finde ich nicht so.
Ja, ja, das ist ein bisschen gefrevert. Das heißt, wenn ich sowas anschieben möchte, wenn ich Richtung Strategie oder Roadmap gehen möchte, brauche ich natürlich gewisse Art und Weise ein Vertrauen. Funktioniert das? Funktionieren die Tools? Kann ich das umsetzen? Ich brauche Klarheit. Was ist gefordert? Was ist nicht gefordert? Eine gewisse Governance. Und ich habe natürlich ein Transformationsprogramm. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, das ganze Thema kann ich jetzt, du hast es schön angesprochen, Digitalisierungsstrategie ist ja oft das, was wir assoziieren mit, ich baue neue Tools, ich baue irgendwie eine IT-Landschaft zusammen. Davon reden wir heutzutage ja nicht mehr explizit im Bauwesen bei dieser Digitalisierung, sondern ganz anders von Prozessen und den richtigen Werkzeugen. Das heißt, was unterscheidet sie fundamental von der klassischen IT-Tool-Landschaft? Also ich meine, wir sprechen einerseits, wir können Tools einkaufen, aber wenn ich eine Strategie habe, ist ja die Tool-Landschaft wirklich zweitrangig, weil ich erstmal wissen möchte, was möchte ich machen.
Das ist der wichtige Punkt. Ich setze mich am Anfang damit auseinander, was brauche ich überhaupt? Und wir haben nämlich gerade bei dem Thema BIM beobachten wir, und das geht einem ja selber auch so, und bei der Digitalisierung, der Appetit kommt ja beim Essen. Ja, also ich fange an, also KI ist ja, das kennt jeder. Ja, ich fange an, mit einem Tool, mit einer Technologie mich zu beschäftigen, sehe, was geht, probiere aus. Und jeder von uns hat in den Anfangszeiten mit ChatGPT und so weiter rumexperimentiert, gemacht, getan, viel Müll erzeugt. Ja, und erst mit der Zeit kam man eben auch die Einsicht, was ist da sinnvoll und wie kann ich dieses Tool. Also am Anfang ist es diese Tool-Liebe, ja, dass ich Lust habe auf dieses Tool und kann tolle Sachen damit machen. Und dann passe ich meinen Prozess und mein Ergebnis so an, dass das Tool gut damit funktioniert. Und das darf es nicht sein, sondern andersrum. Das Tool wird genutzt, um ein vernünftiges Ergebnis zu produzieren. So muss es sein. Und der wesentliche Unterschied zu früher, die Diskussion ist auch bekannt, das Thema CDE, was ist die CDE? Es gibt die Definition einer CDE, aber auch die meisten Auftraggeber und die meisten, die so peripher damit zu tun haben, CDE ist für die halt ja SharePoint oder da, wo ich meine Dokumenten hochlade. Ja, das ist für mich die CDE und das ist ja nicht so. Und da die Schnittstellen und Brüche zu verhindern und die Informationen durchgängig zur Verfügung zu stellen, das ist eine wichtige Aufgabe, um auch die Digitalisierung zu fördern, um eben auch Mehrwerte später in Betrieb zu realisieren. Und deswegen ist so eine plattformbasierte Lösung, die wesentliche Kernprozesse abdeckt, die wiederum das Ergebnis erzeugen, was ich möchte. Wie gesagt, weg von der Tool-Verliebtheit hin dahin. Ich glaube, das ist wichtig. Licht, Digitalisierung. Kein Lichtschalter. Unser Licht wird gesteuert durch meine Bewegung. Das heißt, geht mal an, mal aus. Ich versuche es konsistent zu halten.
Ein schönes Beispiel. Zwei kleine Anekdoten, weil du das so schön beschrieben hast. KI und Datenmüll. Als wir interessanterweise, das sehen wir jetzt und das ist auch nachgewiesen, die ganzen Suchanfragen bei Google droppen gerade enorm unter der Maßgabe, dass die meisten mit KI tatsächlich aktuell anfangen zu suchen. Also statt bei Google einzugeben, ich möchte A und B haben, fangen viele an bei ChatGPT, Gemini, was immer sie nutzen, darüber ihre Informationen zu sammeln. Und das ist auch einer der Gründe, warum Gemini so stark geworden ist, dass faktisch Suchergebnisse schon summiert, also summiert und zusammenfasst. Und Fun Fact, 15% der produzierten KI-Videos sind Katzenvideos. Ich bin jetzt nicht zwingend ein Katzenliebhaber, aber ich fand die Zahl sehr beeindruckend. Wenn ich so Richtung Tool-Verliebtheit gehe, und da mache ich mich nicht frei von, Tools sind wirklich, wirklich toll. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich perspektivisch nicht mehr, das ist ein ganz essentieller Punkt für mich gerade als digital affiner Mensch, ich möchte eigentlich ungern auf einer 200-Seiten-PDF mir den richtigen Absatz raussuchen. Ich möchte eigentlich nicht mehr in einer CDE über 3000 Pläne in der richtigen Ordnerstruktur nachschauen, wo denn jetzt mein Grundriss ist und dann vielleicht feststellen, ja, war falsch abgelegt. Ich möchte eigentlich viel lieber mir ein Modell öffnen, was ich als Mensch viel, viel lesbarer habe als Plan. Und möchte eigentlich viel lieber in dem Modell fragen, wie viele Fenster habe ich denn? Wie viele grüne Steckdosen brauche ich hier? Oder wird sogar im Bauprozess gedacht, wenn ich dieses Fenster montieren möchte, worauf muss ich achten? Welche Dichtmittel brauche ich und Ähnliches? Das heißt, für mich ist es viel, viel spannender zu sagen, ich habe die Daten nämlich als gesetzt an, die müssen strukturiert sein und ich möchte diese Daten eigentlich im Zugriff haben. Und nicht im Zugriff von, ich öffne die PDFs, sondern im Zugriff von, ich möchte sie zusammengefasst haben, ich möchte sie aufbereitet haben, ich möchte sie verdaulich haben, um einfach diese Geschwindigkeit, diesem Zeitdruck, den wir heute haben, und auch diesem Qualitätsdruck viel besser entgegenwirken zu können.
Ja.
Wenn wir das Thema beleuchten, ist aber tatsächlich so eine ganz relevante Frage, Governance, wo liegen die Daten, wer ist verantwortlich und was ist da transparent?
Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Ich will gar nicht, also tatsächlich will, oder die Frage ist, wer bin ich? Ja, aber ich will eigentlich noch nicht mal das Modell öffnen. Ich will eigentlich mit meinem Projekt reden und ich will sagen, wie ist denn jetzt, wie viel Meterhandlauf haben wir denn? Oder wo sind denn jetzt überall meine Brandschutztüren? Und wo habe ich jetzt Teppichboden und wo habe ich Holz? Jetzt, um einfache Beispiele zu nennen. Ich will gar nicht erst irgendein Modell öffnen müssen, sondern ich will eigentlich schon viel früher einsteigen. Ich will, so wie ich jetzt bei Google suche, ja, wie öffne ich meine Küchenmaschine oder so, oder wie mache ich das Reinigungsprogramm von meiner Espressomaschine ohne Flachs? Also die meisten haben ja ihre Anleitung für die Espressomaschine ja auch irgendwo im Keller. Und bevor ich jetzt in den Keller gehe und die raussuche, wenn ich einmal im Jahr meine Reinigung mehr mache, dann frage ich Google.
Ja.
Und genauso will ich meine Plattform oder mein Projekt fragen, bevor ich jetzt irgendwelche Modelle öffne, irgendwelche Pläne mache. Die Modelle waren der erste Schritt. Der nächste Schritt ist jetzt durch die Datenintegration über KI. Eben dieses, wir nennen das bei uns Chat with your model oder Chat with your project. Okay. Ja, und jetzt komm ich zum zweiten Teil deiner Frage, das Thema Governance, ja. Auch alle haben die Erfahrung gemacht, also der alte Spruch, man kann das glaube ich hier auch sagen, shit in, shit out, ja. Und das gilt in Zeiten von KI.
Noch viel, viel mehr.
Noch viel mehr, weil KI ist, erklärt mir plausibel, Bullshit. Ne? Und ich lese das und denke, ja, das klingt gut, das nehme ich so ja. Und wenn ich es nicht einschätzen kann, bin ich verloren. So. Das kann ich nur verhindern, indem ich qualitative Daten zugrunde liegen habe, auf denen das Ganze basiert, die dann auch eine plausible Interpolation ermöglichen. Und diese qualitative Daten, von wem kommen die, in wessen Verantwortung sind die, wann sind die da, sind die verifiziert, das ist Teil, wesentlicher Teil einer Governance, das eben ein sauberer Datenstamm angefüttert wird und dann kann ich sinnvoll arbeiten. Und wir reden ja nicht davon, eine Weihnachtskarte zu schreiben, sondern wir reden ja schon davon, relevante Entscheidungen zu treffen. Also der
absolut.
Der Impact unserer Entscheidungen basieren auf den Informationen, die wir kriegen, ist ja ein ganz anderer. Ja, bei ChatGPT kann sich mal eben verhauen. Dann habe ich die Kaffeemaschine linksrum und rechtsrum aufgemacht oder auch nicht. Im Bauprojekt geht das nicht.
zur Not schmeckt der Kaffee schlecht. Im Bauprojekt habe ich halt eine 20.000 Euro Stahlbetonwand, die ich abreißen muss, was dann wieder zu Planungsänderungen führt. Das heißt, der Impact und der Impact an sichtbaren oder unsichtbaren Kosten ist ja viel, viel höher. Ne? Reiße ich die Wand ab? Wahrscheinlich nicht. Plane ich um? Ja. Habe ich damit Effekte in der Ausführung? Definitiv. Das heißt aber, Governance, Datenfahren und Transparenz sind ja alles Dinge, und ich spiele es ja bewusst weiter. Wenn ich eine Digitalisierungsstrategie fahren möchte, habe ich ein höheres Ziel. Und lass uns das Ziel mal als für den Augenblick nutzen, dass ich perspektivisch in der Lage bin, durch meine Projektdaten jeglicher Couleur zu googeln, weil der Begriff einfach so schön handlich ist, oder zu ChatGPT. Wie du schon gesagt hast, Datenverantwortung, Governance, Transparenz essentiell. Warum ist denn eher eine Plattform für dich zielführend, um so einen Lebenszyklus abzudecken? Also ich ganz bewusst mal von Plan bauen, auch weitergesponnen, später in Betrieb. Warum eher eine Plattform und nicht irgendwie verteilt und irgendwo abgelegt auf SharePoint und auf lokalen Festplatten?
Ja, selbsterklärend, weil ich eben die Daten im Zugriff habe, und das Wichtige ist ja eine eindeutige Datenlage, ne? Dass ich nicht, wie es ja auch, das hat ja auch mit Digitalisierung nicht oder mit BIM viel zu tun, sondern Beispiel, also ich bringe immer in meinen Vorlesungen das Beispiel der Türliste, ja. Es gibt eine Türliste, die habe ich damals vielleicht aus AutoCAD, dann auch von mir aus Revit heraus generiert oder aus Nemetschek oder whatever. Dann habe ich irgendeine Excel-Tabelle, die wurde dann vom Studenten mal konsolidiert. Der hat aber ein PDF draus gemacht, dann hat er händisch da drin was korrigiert, und eigentlich hat der Hausmeister noch eine ausgedruckte Version, und ist rumgelaufen, hat nochmal von Hand noch was nachgetragen. Und das will ich verhindern. Und das ist jetzt nochmal ein plakatives Beispiel. Ich spreche es jetzt mal ein bisschen einfach runter, aber das sind diese Beispiele, die ja auch in der Digitalisierung passieren. Und es hilft mir halt nichts, wenn ich zwei Dateiformate habe. Running Gag bei uns ist auch immer letzter Stand, Final, Achtung vorher, ne, also Dateinamenskonvention. Ich will eine Datenlage haben, und ich will, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich will Daten verknüpfen können. Das kann ich nur, wenn ich sie in konsistenten, kongruenten Systemen zusammenführe.
Dass ich Information A mit Information B verlinke, das Modell mit dem Plan, die Türliste mit dem Modell, die Kosten mit dem Plan, ähnliche Sachen, korrekt einmal quer.
Zwei Daten zu einer Information. Ich habe Daten jede Menge, aber ich brauche ja Informationen. Ich muss ja verstehen. So, und deswegen muss ich Daten zu Informationen aggregieren. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Blindspot vom Management. Das Management hat ja diese unglaubliche komplexe Aufgabe. Und für die ist halt die Herausforderung, die Informationen darzustellen. Und deswegen haben ja Cockpits und BI in den letzten Jahren so eine unglaubliche Relevanz, weil ich dadurch in der Lage bin, sehr komplexe Informationen sehr visuell, sehr einfach runterzubrechen. Bedeutet, ich kann natürlich theoretisch ein Clash-Koeffizienten, wieder ein einfaches Beispiel, den Clash-Koeffizienten aus den Modellen, der ist mal theoretisch, ich habe so und so viel Kollisionen. Also ist gut oder schlecht? Ja, weiß ich nicht. Hängt nämlich davon ab, in welcher Phase bin ich. Hängt davon ab, welche Gewerke gucke ich mir an. Was sind es für Kollisionen? Ist es eine Kollision mit Trockenbau oder ist es eine Kollision mit Stahlbau? Und wie viele Elemente habe ich überhaupt? Wie reif ist das Modell überhaupt? Und wie komplex ist die Planung überhaupt? Und erst wenn ich diese 6, 7, 8 Informationen noch dazu nehme, dann kann ich entscheiden, ist das eine gute Planung, ist das eine schlechte Planung? Und wir machen das zum Beispiel bei uns, indem wir diese Daten aus, also der Zwischenschritt ist, die Daten aus einzelnen Silos und Systemen über ein Data Warehouse zusammenzuführen, zu normalisieren und dann eben diese Cockpits zu erzeugen, diese BIs, die dann wiederum dem Projektmanager eine Information geben. Ja, das ist gut, ja, das ist schlecht. Und dann kann er seinen Drilldown machen und kann tiefer gehen, sagen, okay, warum ist das denn schlecht und wo ist es denn genau schlecht und wer ist denn am Ende des Tages, mit wem muss ich das Problem lösen?
Also Datenkonsistenz, Datenkontinuität und Datenverfügbarkeit in der Form. Ich mag diesen Ansatz total. Wenn ich mir das allerdings tatsächlich Stand heute anschaue, auch wenn ich mit Kunden spreche, wenn wir mit Kunden sprechen, wenn es Richtung BIM, Digital Twin, Datenkontinuität geht, also mal theoretisch gesetzt, wir haben eine Digitalisierungsstrategie, wir wissen, wo wir hinwollen. Geil. Jetzt reden wir über BIM, Digital Twin, Datenkontinuität. Das heißt, wir hören ganz oft, und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, vor der wir gerade in der Bauindustrie stehen, dass sich Teams durch die Vielzahl der Einzellösungen, du hast es gerade schon angerissen, durch die Vielzahl der Einzellösungen in ihrem Stack überfordert fühlen und dass dann Integration zum Selbstzweck wird. Also beispielhaft, ich möchte jetzt eine Integration von meinem Teams mit einem ChatGPT. Wird zum Selbstzweck, weil ich glaube, dass mir das hilft und ihr habt eure Power BI-Tools gebaut, um das hinzubekommen. Das heißt gerade, und deswegen wollte ich dich auch als Sparringspartner haben, ihr macht viele Projekte, ihr habt viele Einblicke in internationale Projekte, also das heißt auch in Länder, wo Digitalisierung durchaus schneller geht als in Deutschland, auch internationaler Raum. Und ihr müsst ja zwangsweise eine richtige Balance finden zwischen Plattform als Backbone und Best-of-Breed-Spezialtools. Das heißt, wo habe ich mein Spezialtool, was ich einzeln in meinem Projektverlauf brauche, um eine Simulation zu machen? Und wo habe ich tatsächlich einfach ein Backbone an Daten, was ich nutzen kann, um die richtigen Entscheidungen zu treffen aus Führungssicht, aus operativer Sicht?
Was ist die Frage? Ich nicke und stimme zu.
Wie findest du die richtige Balance zwischen einer Plattform und den Spezialtools?
Okay, so rum. Also, bei uns ist es grundsätzlich so, wir sind neutral im Projekt. Und wir gucken uns an, also entweder gibt der Kunde was vor, gibt das Projekt was vor. Es gibt Randbedingungen, die machen ein gewisses Tool, eine Einzellösung notwendig. Dann gibt es die Projektteams, die natürlich mit ihrer existierenden Tool-Landschaft arbeiten und die ist Stand heute fragmentiert. Wir haben offene Schnittstellenformate, die alle bedienen können und darum sind wir auch ganz klar für OpenBIM. Kurzer Zwischenruf, Grüße gehen raus an Artem Boyko, der Datenrebell, ja, der auch den Ansatz, der radikal offen ist und sagt, ich brauche gar nichts von diesen Tools, ich mach's wirklich runter auf der Datenbasis. Das ist sicherlich auch ein richtiger und interessanter Ansatz, aber man muss halt dann auf der anderen Seite wieder berücksichtigen, ich muss ja auch die Leute mitnehmen und ich muss ja auch die Experten und die Planer mitnehmen und in dieser Welt bewegen wir uns so. Und Stand heute ist es so, eine integrierte Lösung liefert mir natürlich den Vorteil, dass ich Schnittstellen vermeide, dass ich Konvertierungen vermeide. Dann stellt sich die Frage, ja, wer stellt diese Plattform denn zur Verfügung? Ne? Wer bezahlt denn den ganzen Spaß? Und ich habe ja ein anderes Tool, mit dem mache ich das ja viel besser. Das heißt, wir sind in dieser Übergangsphase. Die wird sicherlich auch nicht morgen vorbei sein. Ja, die Entscheidung, welches Tool und welches Ding entscheiden, grundsätzlich erstmal die Leute, die es nutzen und die ein Ergebnis erzeugen müssen. Die entscheiden das, die sagen, wir wollen dieses Tool nutzen. Wir können da begleiten, beraten. Wir können unsere Erfahrungen mit reinbringen. Und wir sehen aber auch, und damit komme ich dann auch zum Schluss meiner Antwort, ist eben, dass das zusammenwächst, dass das weniger wird. Ne? Also die Plattformen können mehr. Okay, früher hatte ich einen externen BIM-Viewer, musste jeder einen BIM-Viewer auf dem Rechner haben, ist heute nicht mehr nötig. Die Plattformen bringen einen mit. Und ich glaube, das ist der Weg, in den es geht.
Kannst du es versuchen, mal zusammenzufassen? Also wie findet ihr die richtige Balance zwischen Spezialtools und dem Datenbackbone?
Also grundsätzlich ist es so, dass erstmal derjenige, der ein Ergebnis erzeugen muss, entscheidet, mit welchem Tool macht er das. So, das ist mal das Erste. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese Tools zu integrieren in eine CDE im wahrsten Sinne, eben das Zusammenspiel der verschiedenen Tools, um die Prozesse abzubilden, um das Ergebnis zu erzeugen. Die richtige Balance oder wie sich das zusammensetzt, das sind die Projekterfordernisse, das sind weitere Randbedingungen, das sind die Stakeholder, die teilnehmen, die Projektpartner und somit setzt sich das zusammen. Wir beobachten aber natürlich, dass mittlerweile die Plattformen mehr können und ein einfaches Beispiel ist das Thema BIM-Viewer. Noch vor ein paar Jahren jeder im BIM-Projekt einen BIM-Viewer, damit er sich die Modelle überhaupt angucken konnte. Heute bilden das die Plattformen ab und ich glaube, in diese Richtung geht's.
Wir hatten ein total aufschlussreiches und spannendes Gespräch mit André. Aus diesem Grund haben wir die Episode in zwei Teile geteilt, weil wir immer so viele Themen besprochen haben, sodass das heute Episode 1 ist, der erste Teil unseres Gesprächs und in der nächsten Folge geht der zweite Teil weiter. Also bleibt gern dran und hört gern euch auch die zweite Episode noch an.
Think Project Podcast. Think Project Podcast.